Wenn religiöse Formen wichtiger werden als Menschen, gerät etwas aus dem Lot. In Matthäus 12 prallen die strenge Sabbatfrömmigkeit der Pharisäer und die barmherzige Autorität Jesu hart aufeinander. Was äußerlich wie ein Streit um Regeln wirkt, entpuppt sich als Wendepunkt in der Geschichte Gottes mit seinem Volk. Der verheißene König wird verworfen, und gerade dadurch zeigt sich, wer er wirklich ist und wie er sein Reich aufrichtet. Der wahre Sinn der Ruhe, der König über dem Sabbat. Wenn Jesus mit seinen hungrigen Jüngern am Sabbat durch die Kornfelder geht und sie Ähren abpflücken, stellt er nicht zufällig eine religiöse Vorschrift auf die Probe. Er legt die tiefere Frage frei, was Gottes Ruhe wirklich bedeutet. Der Sabbat war von Anfang an ein Tag der Vollendung und der Freude Gottes, und am siebten Tag vollendete Gott sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk. Später wurde dieser Tag zum Bundeszeichen, in dem sich Gottes heiligende Nähe zu seinem Volk ausdrückte und seine befreiende Macht aus Ägypten erinnert wurde. Doch in den Händen der Pharisäer war dieser Tag zu einem dichten Netz von Detailvorschriften geworden, in dem Menschen eher eingeschnürt als befreit wurden. Ausgerechnet an diesem Tag stillt der König die ganz einfache, leibliche Not seiner Jünger und stellt damit die rabbinische Sabbatordnung in Frage. So tritt ans Licht, dass es möglich ist, äußerlich zu ruhen und innerlich rastlos, gebunden und hungrig zu bleiben. Zu der Zeit, als der Herr die Menschen dazu rief, ihr Ringen, das Gesetz und die religiösen Vorschriften zu halten, aufzugeben und zur Ruhe zu kommen, ging er am Sabbat durch die Kornfelder, und seine Jünger begannen, Ähren abzupflücken und zu essen und schienen damit den Sabbat zu brechen. Ihr seid schwer beladen mit all den Gesetzen, Ritualen, Formen und Vorschriften. Obwohl ihr den Sabbat äußerlich haltet, habt ihr in Wirklichkeit überhaupt keine Ruhe. Ihr müsst zu mir kommen. Ihr müht euch ab und seid beladen mit der Sache, das Gesetz einhalten zu müssen. Kommt zu mir, und ihr werdet Ruhe finden. Mit dieser Handlung erklärt Jesus sich selbst zur Quelle der eigentlichen Sabbatruhe. Kurz zuvor hatte er gerufen, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch Ruhe geben. Nun zeigt er, was diese Ruhe ist, nicht ein streng geschützter Ruhetag, sondern die Gegenwart des Königs, der Herr des Sabbats ist. Als Herr des Sabbats steht er nicht unter der Ordnung, sondern über ihr, er hat das Recht, sie zu deuten, zu durchbrechen und zu erfüllen. Mit seinem Kommen beginnt eine neue heilsgeschichtliche Zeit, in der Gott seine Ruhe nicht mehr an einen Kalendertag bindet, sondern in eine Person legt. Wer zu Christus gehört, findet in ihm Versorgung für den Hunger, einen Platz für die Erschöpfung und Gerechtigkeit vor Gott, die nicht aus strenger Gesetzesbefolgung erwächst. Das entlarvt jede Form von Frömmigkeit, die Menschen unter religiösen Druck setzt, als ihr Weg und öffnet einen Raum, in dem Gnade atmen kann. Dort lernt das Herz nach und nach, von dem inneren Zwang des Ich muss in die stille Gewissheit des Er ist hinüberzugehen, Er ist meine Ruhe, auch mitten im Alltag, auch mitten in unerledigten Aufgaben. Und am siebten Tag vollendete Gott sein Werk, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Die Szene auf den Kornfeldern lädt ein, das eigene Verständnis von Ruhe zu hinterfragen. Wo sich der innere Druck, alles richtig machen zu müssen, mit religiösen oder moralischen Erwartungen verbindet, droht der Glaube zu einem Sabbat ohne Sabbatherrn zu werden, ordentlich, aber unruhig. Das Evangelium dieser Verse lautet, die wahre Ruhe ist bereits gekommen und steht als lebendige Person über allen Ordnungen. In der Beziehung zu Christus wird der Mensch nicht aus der Verantwortung entlassen, aber aus der Knechtschaft befreit. Gehorsam wächst dann nicht aus Angst, sondern aus Vertrauen. Wer sich so Schritt für Schritt anvertraut, entdeckt, dass Gottes Ruhe kein ferner Idealzustand ist, sondern ein tragender Untergrund mitten in der Unvollkommenheit. In dieser Perspektive können selbst Tage voller Arbeit und Spannung von einer leisen Sabbatqualität durchzogen sein, weil der Herr des Sabbats anwesend ist. Der größere David und der größere Tempel, Christus über Gesetz und Kult. Als Jesus die Pharisäer auf die Geschichte Davids hinweist, verschiebt er die ganze Diskussion vom Niveau der Einzelfrage auf die Linie der Heilsgeschichte. David, der verworfene König, der mit seinen Männern in ihrer Not die Schaubrote aß, stand äußerlich im Konflikt mit einer klaren kultischen Ordnung. Dennoch wurde er nicht verurteilt, weil Gott in dieser Situation den von ihm gesalbten König und die Erhaltung seines Lebens höher gewichtete als die strikte Einhaltung eines Rituals. In ähnlicher Weise steht nun der größere David vor den Pharisäern. Christus ist der von Gott eingesetzte König, der mit seinen hungrigen Jüngern unterwegs ist. Wenn er sich auf David beruft, macht er deutlich, dass hier nicht ein beliebiger Rabbi eine Vorschrift lockert, sondern der Erfüller der Verheißungen handelt. Schon in 1. Samuel kündigt Gott an, er werde sich einen Priester erwecken, der beständig ist, der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Und ich werde ihm ein Haus bauen, das beständig ist, und er wird vor meinem Gesalbten alle Tage einhergehen. Die königliche und die priesterliche Ordnung laufen auf eine Person zu, auf den Christus, in dem Königsherrschaft und Priesterdienst zusammenfallen. Das Wort des Herrn macht hier deutlich, dass er der eigentliche David war. Damals, als David und seine Gefährten verworfen wurden, gingen sie in das Haus Gottes und aßen die Schaubrote und schienen damit das levitische Gesetz zu übertreten. Jetzt wurden auch der wirkliche David und seine Nachfolger verworfen und aßen, scheinbar im Widerspruch zur sabbatlichen Vorschrift. So wie David und seine Gefährten nicht schuldig gesprochen wurden, dürfen auch Christus und seine Jünger nicht verurteilt werden. Im zweiten Schritt führt Jesus den Tempel ins Feld, die Priester arbeiten am Sabbat und sind doch schuldlos, weil der Dienst im Haus Gottes Vorrang vor der Sabbatruhe hat. Dann spricht er den Satz, der jede kultische Selbstsicherheit erschüttert, ich sage euch aber, hier ist Größeres als der Tempel. Damit rückt er sich selbst in die Mitte, der Tempel war Ort der Gegenwart Gottes, Zeichen der Erwählung und Mittelpunkt des Kultes, doch er bleibt im Letzten nur Schatten, wenn der Sohn Gottes selbst anwesend ist. In Christus tritt die eigentliche Wohnstätte Gottes unter Menschen auf und jede Ordnung, jedes Gebot, jeder Ritus wird von nun an von der Beziehung zu ihm her verstanden. Die Blindheit der Pharisäer zeigt sich darin, dass sie die Schrift zwar detailliert kannten, aber den Strom der Verheißung, der alles auf den kommenden Messias zielen ließ, verfehlten. Sie maßen das Verhalten des Königs an der Ordnung, statt die Ordnung vom König her deuten zu lassen. Für den Glaubenden heute bedeutet das, Maßstab ist nicht zuerst die Form, sondern die Person, nicht der äußere Kult, sondern die lebendige Gemeinschaft mit dem, der größer ist als alle heiligen Orte. Gerade darin liegt eine leise, aber kraftvolle Ermutigung. Wer mit großem Ernst nach richtig und falsch fragt, kann sich in einem Labyrinth aus Regeln und frommen Mustern verlieren. Die Botschaft dieses Abschnitts ist nicht, dass Formen belanglos wären, sondern dass sie ihren Sinn nur in Christus haben. In ihm wird die Gemeinde zu einem lebendigen Tempel, in dem jeder Tag, jeder Beruf, jedes verborgene Tun vor Gott Gewicht bekommt. Wo der größere David erkannt wird, beginnt auch das eigene Leben sich neu zu ordnen, nicht mehr das starre Festhalten an Gewohnten steht im Zentrum, sondern die Frage, was seinem Herzen und seiner Seele gefällt. So wächst Freiheit, ohne in Beliebigkeit zu kippen, und Ehrfurcht, ohne in gesetzliche Strenge umzuschlagen. Wer sich auf diesen König einlässt, entdeckt, dass sein Alltag, mit all seinen Spannungen, zu einem Raum werden kann, in dem die Gegenwart des Größeren als der Tempel spürbar wird. Ich aber werde mir einen Priester erwecken, der beständig ist, der wird tun, wie es meinem Herzen und meiner Seele gefällt. Und ich werde ihm ein Haus bauen, das beständig ist, und er wird vor meinem Gesalbten alle Tage einhergehen. Die Auseinandersetzung um David, Tempel und Sabbat legt offen, wie leicht religiöser Eifer sich von der Mitte des Evangeliums entfernt. Es ist möglich, das Richtige zu verteidigen und doch an der entscheidenden Stelle vorbeizusehen, am lebendigen Christus. Die Einladung dieses Textes besteht darin, den Blick immer wieder von den Formen auf die Person zu lenken. Wo er als der größere David, als der wahre Tempel, als der eigentliche Priester ernst genommen wird, relativiert sich manches, was zuvor absolut schien, und manches, was gering schien, erhält heiligen Rang. So wird das Leben nicht form- und richtungslos, sondern durchdrungen von der Gegenwart dessen, der selbst die Ordnung Gottes in Person ist. In dieser Beziehung reifen innere Unterscheidungskraft und eine ruhige Sicherheit, die auch dann trägt, wenn äußere Sicherheiten ins Wanken geraten. Barmherziger König, verworfenes Volk und die Hoffnung der Völker. Nachdem Jesus am Sabbat die verdorrte Hand heilt, prallen zwei völlig unterschiedliche Vorstellungen von Gottes Willen aufeinander. Für die Pharisäer ist der Sabbat vor allem ein Schutzraum für das Gesetz, das einzelne leidende Leben kann notfalls warten. Für Jesus ist der Sabbat ein Raum, in dem Gottes barmherzige Schöpfer- und Erlösermacht neu aufleuchtet, gerade an dem, was verdorrt, gelähmt und lebensunfähig ist. Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte, und es war dort ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. In diesem Menschen verdichtet sich die Gebrochenheit des Volkes, eine Hand, geschaffen zum Empfangen und Geben, ist erstarrt, die Gemeinschaft versammelt sich um das Gesetz, aber die Kraft zur Heilung fehlt. Jesus stellt diesen Mann in die Mitte und heilt ihn, und damit entlarvt er eine Religiosität, die den Tag Gottes ehrt und doch das Herz Gottes verfehlt. Die Reaktion der Pharisäer, der Entschluss, ihn umzubringen, zeigt, wie sehr die Verteidigung ihrer Ordnung wichtiger geworden ist als das Leben des Messias und seiner Schafe. Dass der Herr die Jünger in die Kornfelder führt, zeigt, dass er für sich selbst als das Haupt des Leibes sorgt. Als das Haupt ist er alles, der wirkliche David, der größere Tempel und der Herr des Sabbats. Dass er die verdorrte Hand wiederherstellt, bedeutet, dass er für seine Glieder sorgt. Ob Sabbat oder nicht, der Herr ist darauf aus, die toten Glieder seines Leibes zu heilen. Vorschriften sind ohne Bedeutung, aber die Rettung seines gefallenen Schafes bedeutet ihm alles. Matthäus sieht in Jesu Verhalten die Erfüllung der Verheißung aus Jesaja, der demütige Gottesknecht, der nicht schreit, nicht Gewalt ausübt und doch das Recht bis zum Sieg hinausführt. Von ihm heißt es, dass er das geknickte Rohr nicht zerbricht und den glimmenden Docht nicht auslöscht. Gerade dort, wo Menschen im Blick auf sich selbst nur noch Bruch und kaum noch Glut wahrnehmen, erweist sich dieser König als barmherzig. Die Verwerfung durch die religiöse Elite führt nicht dazu, dass er sich zurückzieht und hart wird, sie wird vielmehr zum Anlass, dass sich sein Dienst in einer stilleren, verborgeneren Weise fortsetzt, offen für alle, die schwach sind und dennoch zu ihm kommen. In diesem Zug kündigt Jesaja an, dass die Nationen ihre Hoffnung auf seinen Namen setzen werden. Was wie ein Scheitern der Königsherrschaft im eigenen Volk aussieht, wird zur Türöffnung für die Völker, der Messias, den die Frommen nicht wollten, wird zum Heiland für Menschen aus allen Nationen, für Gescheiterte, Übersehene und geistlich Ermüdete. In dieser Spannung von Verwerfung und unerbittlicher Barmherzigkeit liegt ein tiefer Trost. Die verdorrte Hand steht nicht nur für Israel, sondern auch für all das im eigenen Leben, was einmal lebendig war und nun ausgetrocknet erscheint. Berufung, Liebe, Vertrauen, Hoffnung. Der Herr, der damals nicht fragte, ob Sabbat sei, bevor er heilte, hat seine Gesinnung nicht geändert. Vorschriften, auch selbst auferlegte, treten zurück, wenn es um die Rettung seines gefallenen Schafes geht. Für den, der sich als geknicktes Rohr oder glimmenden Docht erlebt, bedeutet das, die Geschichte ist in seiner Nähe nicht abgeschlossen, solange der Name dieses Königs angerufen wird. Ausgerechnet an Punkten, die als Zeichen des eigenen Versagens wahrgenommen werden, kann seine stille, zähe Barmherzigkeit neu ansetzen. So wird die Verwerfung, die man erlebt, von Menschen, von Systemen, manchmal auch von der eigenen religiösen Erwartung, nicht zum letzten Wort, sondern zum Durchgang, an dem die Hoffnung der Völker persönlich wird, Hoffnung, die nicht auf Stärke, sondern auf den Namen des sanften, aber beharrlichen Königs gegründet ist. Es geschah aber auch an einem anderen Sabbat, dass er in die Synagoge ging und lehrte, und es war dort ein Mensch, dessen rechte Hand verdorrt war. Die Heilung der verdorrten Hand und die Reaktion der Pharisäer konfrontieren mit der Frage, welche Stimme in der eigenen Frömmigkeit den Ton angibt, die harte Stimme des Systems oder die leise Stimme der Barmherzigkeit. Die Gestalt Jesu in Matthäus 12 zeigt einen König, der sich weder von der Feindseligkeit der Frommen noch von der Schwäche der Bedürftigen bestimmen lässt, sondern vom Willen seines Vaters, das Geknickte zu tragen und die glimmende Glut zu schützen. Darin liegt eine Einladung, die eigenen Maßstäbe, auch die geistlichen, im Licht dieses Königs zu prüfen und ihm zuzutrauen, dass er gerade an verletzten, widersprüchlichen Orten neu beginnt. Wer sich so verstanden weiß, gewinnt zugleich einen anderen Blick auf andere Menschen, nicht als Fälle, die zu ordnen, sondern als Dochte, die zu behüten sind. Auf diesem Weg wird die Hoffnung der Völker nicht nur ein theologischer Begriff, sondern eine stille Realität im Alltag, dort, wo das Wort von der Barmherzigkeit stärker Gewicht bekommt als jede andere Stimme. Herr Jesus Christus, du verworfener und doch erhöhter König, wir danken dir, dass du größer bist als alle unsere Regeln, Formen und Sicherheiten und dass in dir unsere wahre Ruhe zu finden ist. Du brichst das geknickte Rohr nicht und löschst den glimmenden Docht nicht aus, sondern trägst, heilst und stärkst, wo wir schwach geworden sind. Richte unseren Blick neu weg von toten Formen hin zu dir als dem lebendigen Herrn des Sabbats, der uns nährt, aufrichtet und in die Freiheit deiner Gnade führt. Lass dein sanftes und zugleich siegreiches Königtum in unseren Herzen Raum gewinnen, damit dein Reich auch heute mitten im Widerstand Gestalt gewinnt. In deinem Namen liegt unsere Hoffnung, jetzt und bis du dein Gericht zum Sieg geführt hast. Amen.